Einen wunderschönen guten Morgen, Shalom. Er war einer der großen Propheten Israels. Ein Mann, der Feuer vom Himmel rief. Ein Wundertäter, der sogar Tote auferweckte. Und ein Gottesmann, der am Ende nicht mal starb, sondern von Gott selbst entrückt wurde. Wenn wir an den Propheten Elia denken, dann denken wir an mutigen Glauben, an übernatürliche Durchbrüche, an den geistlichen Wegbereiter für den Messias. Und genau deshalb, finde ich, überrascht uns so ein bisschen die Szene, die wir uns heute gemeinsam anschauen wollen. Ausgerechnet dieser glaubensstarke Prophet steht plötzlich an so einem Punkt, an dem er seinen Dienst hinschmeißen möchte. Der spürt Widerstand, der ist frustriert, der ist erschöpft. Und gerade dort begegnet ihm Gott. Und bevor wir in diesen Text einsteigen, brauchen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen geschichtlichen Kontext, was da gerade so drumherum passiert. Also der Prophet Elia, der wurde von Gott dazu beauftragt, das Volk Israel in der Regierungszeit von König Ahab vor dem Gericht Gottes zu warnen. Ahab war einer der Könige, von denen die biblischen Autoren berichten, dass er tat, was dem Herrn missfiel. Und bei ihm gibt es sogar noch mal so einen verschärfenden Zusatz. Hier heißt es, mehr als alle anderen Könige vor ihm. Und er heiratete die Nicht-Israelitin Isabel, sodass unter seiner Herrschaft die Götzen Baal und Aschera angebetet wurden. Und Elia verkündigte dem Volk ja wirklich mutig und treu das Gericht Gottes. Und dann, vielleicht erinnert ihr euch, kommt es zu diesem richtig krassen Showdown zwischen Elia und diesen 450 Propheten des Baal auf dem Berg Karmel. Die Challenge war, der Gott, der mit Feuer antwortet und den Altar mit dem Stier verbrennt, der ist der wahre und vor allem der einzige Gott. Vom Gott Baal hörte und sah man selbst nach Stunden nichts. Aber der Gott Israels, der antwortete mit verzehrendem Feuer und die Propheten des Baal wurden dann in einem Zug alle getötet. Ein großer Sieg. Und Elia müsste eigentlich total euphorisch sein. Gott hat ja schließlich seine Macht erwiesen. Das Volk war überzeugt, da steht deutlich, dass sie glaubten. Ahab, König Ahab, war total beeindruckt. Nur Isabel, die war nicht dabei. Isabel wollte nicht so leicht nachgeben und ging dann in die Offensive. Und aus irgendeinem Grund haute dieser Widerstand von dieser einen Frau Elia vollkommen aus der Bahn. Und ich lese uns, was danach geschieht, aus 1. Könige 19, die Verse 1 bis 18, das ist ein langer Text. Ich lese nach der Neues Leben Bibel. Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Baals Propheten mit dem Schwert getötet hatte. Daraufhin schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten, die Götter sollen auch mich töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, wie du es mit ihnen gemacht hast. Da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Juda. Dort ließ er seinen Diener zurück. Er aber ging allein eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand, und wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, sagte er, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dann legte er sich hin und schlief unter dem Strauch ein. Doch plötzlich berührte ihn ein Engel und sagte zu ihm, steh auf und iss. Und er blickte um sich und sah ein Stück auf heißen Stein gebackenes Brot, einen Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß und trank er und legte sich wieder hin. Da kam der Engel des Herrn ein zweites Mal, berührte ihn und sagte, steh auf und iss, denn vor dir liegt eine lange Reise. Er erhob sich, aß und trank und das Essen gab ihm genug Kraft, um 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb, zu wandern. Dort fand er eine Höhle, in der er die Nacht verbrachte. Doch der Herr sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Elia antwortete, ich habe dem Herrn Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient. Denn die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten getötet. Ich allein bin übrig geblieben und jetzt wollen sie auch mich umbringen. Da sprach der Herr zu ihm, Geh hinaus und stell dich auf den Berg vor dem Herrn, denn der Herr wird vorübergehen. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein leises Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Als Elias hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht, ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme sprach: Was tust du hier, Elia? Er sagte: Ich habe den Herrn Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient, aber die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben. Und jetzt wollen sie auch mich noch umbringen. Da sprach der Herr zu ihm: Geh zurück auf dem Weg, den du gekommen bist, durch die Wüste nach Damaskus. Wenn du dort bist, salbe Hazael zum König von Aram. Dann salbe Jehu, den Sohn Nimschis, zum König von Israel. Und salbe Elisa, den Sohn Schaphats aus Abel-Mehola, an deiner Stelle zum Propheten. Wer Hazael entkommt, den wird Jehu töten. Und wer Jehu entkommt, den wird Elisa umbringen. Doch 7000 Menschen in Israel will ich verschonen. Alle, die sich nie vor Baal niedergeworfen und ihn geküsst haben. Vater, ich möchte dich jetzt darum bitten, dass du uns ein Herz für dein Wort schenkst und ein Wort für unser Herz. Amen. Widerstand, Frustration und Erschöpfung. Elia kann einfach nicht mehr, der will nicht mehr, der versteht auch die Welt um ihn herum nicht mehr. Und ich glaube, ich vermute, einige von euch kennen einen ähnlichen Zustand, auch im geistlichen Dienst, im Dienst für Gott. Ihr erlebt inneren oder äußeren Widerstand. Ihr seid frustriert darüber, wie Dinge laufen, über fehlende Resultate. Oder ihr seid einfach erschöpft von der scheinbar nie endenden Arbeit. Und die Frage heute ist, wie gehst du denn geistlich mit diesen Zeiten um? Was tust du, wenn es dir so ergeht? Elia folgt hier seinem ersten inneren Impuls und zeigt uns erstmal, im ersten Schritt erstmal, wie wir es gerade nicht machen sollten. Er zieht sich zunächst raus aus der Gemeinschaft mit Gott und aus der Gemeinschaft mit seinen eigenen Leuten. Er geht geografisch ja ganz, ganz weit weg, ganz woanders hin und lässt dann am Ende auch noch seinen Diener zurück und ist dann ganz allein. In so einer Situation ganz schlechter Ausgangspunkt. Und dann gibt er richtig auf. Im Grunde kündigt er hier ja. Er hat genug von Ahab, von Isabel, vom Volk Israel. Er hat genug von Gottes Auftrag. Das bringt dir alles sowieso nichts. Und dann merken wir, überlässt er sich diesem negativen Gedankenkarussell, dieser Abwärtsspirale von emotionsgeladenen Gedanken. Und das Resultat, spricht er selber hier aus, er will einfach nur noch sterben. Aber Gott ist noch nicht fertig mit Elia. Und deswegen greift Gott in diese Situation ein und reißt ihn da heraus. Raus aus dieser geistig einseitigen und hoffnungslosen und selbstbemitleidenden Situation. Nur Gott kann ihn da herausreißen. Wenn wir im Dienst für Gott Widerstand, Frustration oder Erschöpfung erleben, dann brauchen wir die Begegnung mit dem dreieinigen Gott. Wir brauchen die Begegnung mit Gott. Und ich finde es total spannend, wie Gott hier mit dem resignierten Elia umgeht. Wie die Begegnung mit Gott Elia Kraft, Klarheit und Mut für seinen Dienst gibt. Weil in dieser Begegnung mit Gott geschehen drei Dinge. Erstens, Gott versorgt Elia ganzheitlich. Elia darf sich mal so richtig ausruhen. Er bekommt Nahrung, er wird gestärkt. Körperliche Versorgung ist Gottes erste Antwort auf diese geistliche Krise von Elia. Körperliche Versorgung ist Gottes erste Antwort auf eine geistliche Krise. Und durch diese körperliche Zuwendung bekommt er neue Hoffnung. Weil wir sind ganzheitliche Geschöpfe und als solche brauchen wir auch ganzheitliche Versorgung. Und dann schenkt Gott Elia Korrektur, geistliche Korrektur und Klarheit. Man merkt in dem ganzen Text ganz schnell, Elia offenbart hier eine Analyse der Situation und seines Dienstes, die geistlich so ein bisschen verzerrt klingen. Und Gott führt ihn hier in mehreren Schritten sanft, aber bestimmt raus aus dieser eher eingeschränkten Perspektive und schenkt ihm geistliche Klarheit. Und dann, am Ende der Geschichte, gibt Gott ihm einen neuen Auftrag. Die Begegnung mit Gott reißt Elia heraus aus diesem geistlichen Rückzug zurück in den Dienst. Und wenn wir die nachfolgenden Texte und das weitere Wirken von Elia betrachten, ja, das, was danach passiert, ist es fast so, als wäre nichts gewesen, als wäre diese Situation niemals passiert. Und ich kann mir vorstellen, so geht es zumindest mir, dass wir im Dienst manchmal ähnliche Tendenzen haben wie Elia, der in dieser so überwältigenden Situation die Dinge geistlich nicht mehr so klar einschätzen konnte, nicht mehr angemessen sehen konnte. Einfach, weil er dabei so mit sich selbst beschäftigt war. Und Gott korrigiert Elia hier in seiner geistlichen Bewertung seines Dienstes, indem er ihn an drei Wahrheiten erinnert. Und ich glaube, auch wir können von dieser Korrektur lernen. Und deswegen wollen wir uns diese drei Lektionen jetzt mal ein bisschen genauer angucken. Die erste Lektion, an die wir uns in Situationen von Widerstand, Frustration und Erschöpfung erinnern müssen, ist, dass Gott der weise Erfolgsmesser ist. Gott ist der weise Erfolgsmesser. Das heißt, Gott misst den Erfolg von unserem Dienst, nicht wir selbst. Und wir merken in dieser Geschichte ganz schnell, Elia hatte hier richtig klare Vorstellungen davon, wie sein Prophetenamt auszusehen hatte. Und er wusste genau, woran er am Ende Erfolg messen wird. Er hatte ein ganz klares Ziel vor Augen. Das Volk Israel sollte aufhören, den Bund Gottes mit Füßen zu treten. Sie sollten den Götzendienst verwerfen und sich dann wieder mit ganzem Herzen Gott zuwenden. Er wollte das Volk durch große Wunder Gottes beeindrucken. Er wollte schaffen, was all die anderen Propheten vor ihm nicht vermochten. Er wollte als der bekannt werden, der das Volk am Ende wachrüttelt und ihnen ein für alle Mal zeigen, wer der einzig wahre Gott ist. Der war so nah dran. Das Spektakel auf dem Berg Karmel, da hat er ja so viel erreicht. Der war hoffnungsvoll gestimmt. Ja, das Volk Israel war auf seiner Seite. Und dann kam dieses eine Wort von Königin Isabel. Und dieses ganze Kartenhaus fällt in sich zusammen. Der ist niedergeschlagen, entmutigt und machtlos. Was, wenn nicht dieses Feuer vom Himmel, Leute, müsst ihr euch mal vorstellen, was, wenn nicht dieses Feuer vom Himmel, soll das Volk Israel denn bitte überzeugen? Egal, was er tut, egal, welche Wunder Gott tut, das Volk Israel scheint irgendwie geistlich hoffnungslos zu sein, verloren. Und diese Erkenntnis ist ganz schön schmerzhaft. Zum einen, weil er natürlich eine Leidenschaft für das Volk hat, für sein Volk, es ist ja sein Volk, und jetzt mit seinem Volk leidet, mit ansehen muss, wie sie ihre Herzen dem Götzendienst verschreiben. Aber ich glaube, der Hauptgrund zum anderen ist, dass er sich selbst wie ein Versager fühlt. Er ist seinem eigenen Maßstab, seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht geworden. Er selbst konnte die Menschen nicht so bewegen, wie er das wollte. Hat nicht die Ergebnisse erzielt, die er wollte. Er hat genauso versagt wie alle anderen Propheten vor ihm. Und das Problem war, Elia hat seinen Dienst nach weltlichen Maßstäben gemessen. Aber Gott misst den Erfolg unseres Dienstes anders als wir. Seine Perspektive ist tiefer, treuer, weiser. Ihm geht es in erster Linie nicht um äußerliche Resultate oder sofort sichtbare Wirkung, nicht um Anerkennung oder Autorität. In unserem Dienst geht es ihm vor allen Dingen um Gehorsam, Treue und ein demütiges Herz. Wir tun, was Gott uns aufträgt, weil Gott es ist, der uns das aufträgt. Egal wie klein, unsichtbar oder verzögert die Ergebnisse am Ende sein mögen. Und so kann auch unser vermeintliches Scheitern in Gottes langfristigen Plan Teil eines viel größeren Erfolgs sein. Eines Erfolgs, den wir uns nie vorstellen, nie erahnen können. Genauso wie keiner jemals die Krippe oder das Kreuz als den größten Sieg Gottes erahnen konnten. Das war verwirrend, das war komisch. Wie misst du den Erfolg von deinem Dienst? Vielleicht geht es dir in deinem Dienst manchmal genauso wie Elia. Du gibst dich hinein, investierst Zeit, Herz und Kraft. Und irgendwie scheint die Frucht auszubleiben. Die Menschen verändern sich nicht. Gruppen wachsen nicht. Gebete bleiben scheinbar unerhört. Und dann gibt es diesen einen Isabel-Moment. Der Moment, in dem dein Herz resigniert, weil du dich wie so ein geistlicher Versager fühlst und dich vielleicht mit allen anderen Menschen im Dienst vergleichst. Mach es da nicht wie Elia, sondern geh in die Begegnung mit dem dreieinigen Gott. Denn genau hier spricht Gott in dein Herz. Ich messe anders. Erfolg im Reich Gottes misst sich nicht an vielen Likes, an vollen Räumen oder an schnellen Resultaten. Erfolg heißt, treu sein, gehorsam sein, verfügbar sein. Alles andere liegt in Gottes Händen. Gott ist der weise Erfolgsmesser. Die zweite Lektion, an die wir uns in Situationen von Widerstand, Frustration und Erschöpfung erinnern müssen, ist, dass Gott der unvorhersehbar Wirkende ist. Gott ist der unvorhersehbar Wirkende. Gott wirkt. Das ist klar, aber eben nicht immer so, wie wir das erwarten oder gerne hätten. Und Elia hatte auch hier ganz klare Vorstellungen davon, wie Gott zu handeln hat. Für ihn ist Gottes Handeln besonders wirkungsvoll, wenn es laut, durchschlagend und für alle sichtbar ist. Und all die Dinge, die Elia ja bisher erlebt hatte, all die Geschichten, von denen wir vor 1. Könige 19 lesen, waren ja genau so. Spektakulär, dramatisch, eindrücklich. Und es prägte so seine Erwartungshaltung vom Handeln Gottes. Das prägte seine Erwartung von Gottes Wirkmacht. Aber was, wenn die Wirkung des Lauten ausbleibt? Wenn das Laute nicht den Effekt hat, den man erwarten würde? Und hier kommt Gott hinein mit einer ganz wertvollen Erinnerung an Elia. Er begegnet Elia auf dem Berg Horeb, dem Sinai, ja, diesem heiligen Berg, und durchbricht diese Erwartung radikal. Hier haben wir diese ganz bekannte Szene. Ja, erst kommt dieser starke Wind, aber Gott ist nicht in dem Wind. Dann kommt ein Erdbeben, aber Gott ist nicht in dem Erdbeben. Dann kommt ein Feuer, aber Gott ist nicht in dem Feuer. All das sind ja in der Bibel immer Zeichen gewesen, Symbole von Gottes Macht und von Gottes Gegenwart, die wir immer wieder finden. Und erst dann kommt das, was der Text als so leises Säuseln oder sanftes Flüstern benennt. Kein Spektakel, nur ein Laut, der nur dann gehört wird, wenn man innehält. Genau dort, in dieser zarten, unscheinbaren, intimen Gegenwart, begegnet Gott seinem Propheten. Und Elia merkt das sofort und das hat ehrfurchtseinflößende Wirkung auf ihn. Er merkt, Gott ist hier. Gott wirkt im Lauten, ja, aber er wirkt auch im Leisen. Und manchmal wirkt er am meisten dort, wo wir es am wenigsten erwarten. Der Gott, der auf dem Berg Karmel seine Macht erwiesen hat, hat währenddessen im Stillen 7000 Menschen bewahrt. Ja, im letzten Vers, Vers 18 hier, wird das so nebensächlich gesagt. 7000 Menschen, die sich nicht vor Baal niedergekniet haben. Während Elia glaubte, allein übrig geblieben zu sein, hat Gott längst eine unsichtbare Bewegung der Treue am Leben gehalten. Während Elia frustriert war, dass diese großen Zeichen Gottes nicht zur Umkehr führten, war Gott schon dabei, Herzen zu bewahren. Gott ist nicht berechenbar. Er ist nicht verpflichtet, so zu handeln, so zu wirken, wie wir es kennen oder wollen. Aber Gott bleibt sich selbst treu. Der Gott, der Mose am Berg Sinai begegnete, ist derselbe, der Elia jetzt dort begegnet. Der Gott, der Mose und das Volk in den Bund gerufen hat, ist derselbe, der jetzt Elia und das Volk zurück in diesen Bund ruft. Derselbe heilige Gott, der im Feuer spricht, kann auch im flüsternden Hauch sprechen. Derselbe Gott, der große Königreiche stürzt, wirkt auch am elenden, einsamen, grausamen Kreuz und bewirkt daran Vergebung, Veränderung und Leben. Den größten Sieg der Geschichte. Was für Erwartungen hast du an Gott? Was erwartest du, wo und wie er wirkt oder zu wirken hat. Ich glaube, wir sind manchmal genau wie Elia. Wir erwarten, dass Gott im Lauten handelt, in großen Veranstaltungen, in sichtbaren Ergebnissen, in dramatischen Gebetserhörungen, in offensichtlichen Durchbrüchen. Aber Gott wirkt genauso im Stillen, im treuen Kleingruppenleiter, der sich Woche für Woche in Menschen investiert, im unscheinbaren Gebet, das niemand außer Gott hört, und dem Mut einer Person, die zum ersten Mal von Jesus erzählt. Wenn wir nur das Spektakuläre suchen, übersehen wir das stille Handeln Gottes. Wenn wir nur das Durchschlagende erwarten, verpassen wir das treue Wirken Gottes unter der Oberfläche. Vielleicht wirkt Gott gerade jetzt in deinem Dienst. Nur eben anders, leiser, verborgener, tiefer, als du es erwartest, als du es dir vorstellen kannst. Und die Frage ist also nicht, wirkt Gott, sondern wie wirkt er? Und merken wir es, wenn er anders wirkt als erwartet? Ich lade dich ein, geh in die Begegnung mit Gott, damit er dir dort die Augen deines Herzens für sein Wirken öffnet. Denn Gott ist der unvorhersehbar Wirkende. Und die dritte Lektion, an die wir uns in Situationen von Frustration, Widerstand und Erschöpfung erinnern müssen, ist, dass Gott der souveräne Geschichtsschreiber ist. Gott ist der souveräne Geschichtsschreiber. Gott schreibt seine Geschichte. Und wir, jeder Einzelne von euch, ist ein kleiner Teil dieser Geschichte. Nicht der Hauptcharakter, auch nicht der Autor. Und seine Geschichte begann ja schon lange vor uns und wird auch lange nach uns weitergehen. Elia glaubt hier, und das sagt er ja mehrmals, Elia glaubte, er sei der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der Gott noch diente. Und so maß er sich selbst und seiner Rolle natürlich eine viel zu hohe Bedeutung an, das verstehe ich auch. Er dachte, er sei unentbehrlich. Er sah sich selbst als Mittelpunkt von Gottes Plan. Und das setzte ihn natürlich total unter Druck. Es war eine viel zu schwere Last für ihn. Und deswegen nahm er diese Fehler und diese Misserfolge so persönlich. Er dachte, es hängt wirklich alles an ihm. Wenn er jetzt stirbt, ist niemand mehr da, der an Gott glaubt. Und Gott erinnert ihn hier, dass seine Geschichte, seine Heilsgeschichte mit den Menschen viel größer ist als er. Dass er, dieser Elias, nur ein Werkzeug ist in seinem souveränen Plan. Nicht der Plan selbst. Dass er nicht unersetzlich ist. Dass er nicht alles kontrollieren kann oder muss. Und dass er vor allen Dingen nicht das Ende der Geschichte ist. Gott gibt Elia hier nach dieser Gottesbegegnung 3 Aufträge, die ihm helfen, diese Wahrheit wirklich zu verstehen. Zunächst schickt Gott Elia, um den heidnischen König Hasael zu salben. Gottes Plan ist größer als Israel, größer als Elias unmittelbarer Einfluss. Selbst über die Geschicke fremder Nationen herrscht Gottes Souveränität. Und Elia muss erkennen, mein Dienst hängt nicht davon ab, alles sofort zu sehen oder zu kontrollieren. Dann wird Elia gesandt, um Jehu als Ersatz für den gottlosen König Ahab zu salben. Jehu ist ein politischer Nachfolger. Ja, Jehu wird also derjenige sein, der das Erbe Ahabs zerschlagen wird und den Götzendienst ausrotten soll. Gott lässt sich nicht von menschlicher Schwäche, von Widerstand oder Misserfolg aufhalten. Und Elia muss erkennen, ich bereite vor, bringe es aber nicht zu Ende. Ich darf säen. Aber Gott wird es vollenden. Und zuletzt wird Elia beauftragt, seinen eigenen Nachfolger Elisa zu salben. Gottes Werk hört nicht bei Elia auf. Er darf loslassen, weil andere seinen Dienst fortführen. 7000 Menschen, mit denen Gott auch schon Geschichte geschrieben hat, Schritt für Schritt und oft unsichtbar schreitet seine Heilsgeschichte voran. Und ich glaube, diese Lektion dürfen auch wir lernen. Wir können und müssen nicht immer alles zu Ende bringen. Wir können Wege bereiten, Herzen säen, Gelegenheiten gestalten, Räume geben. Manchmal pflanzen wir, manchmal gießen wir, manchmal dienen wir nur als Vorbereitung für jemanden, der nach uns kommt. Gottes Plan endet nicht bei uns. Und seine Geschichte geht weiter. Er bleibt immer souverän. Langfristig zielführend, absolut treu und erhaben, überraschend, gnädig und gerecht. So wie wir das in Jesus gesehen haben, dem Höhepunkt seiner Geschichte. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Erkenntnis manchmal ein bisschen schmerzhaft sein kann, weil wir natürlich gerne die Kontrolle haben und uns gerne auch wichtig nehmen. Aber ich finde es auch gleichzeitig absolut befreiend, weil ich loslassen kann und darauf vertrauen kann, dass Gott es schon macht, dass es nicht an mir hängt. Und dass er Gott es besser macht, als wir es hier könnten. Und ich lade dich ein, geh in die Begegnung mit Gott und erlebe ihn dort als souveränen Geschichtsschreiber. Gerade dann, wenn du Fragen hast, wenn du das Gefühl hast, das bricht alles auseinander. Geh in die Begegnung mit Gott. Der große Prophet Elia, der Prophet des Spektakulären, der Mutige und Macher, musste in diesem Text drei wichtige Lektionen lernen. Lektionen zwischen Feuer und Flüstern. Gott ist der weise Erfolgsmesser. Der Wert und das Erfolg des Dienstes hängen nicht von Likes, Sichtbarkeit oder sofortigen Ergebnissen ab. Gott hat einen anderen Maßstab. Er wünscht sich Treue, Gehorsam und Demut. Gott ist der unvorhersehbar Wirkende. Gott wirkt laut und leise, sichtbar und unsichtbar, spektakulär und ganz unscheinbar. Aber wir können gewiss sein, er wirkt immer, auch wenn wir das nicht immer sofort wahrnehmen. Und Gott ist der souveräne Geschichtsschreiber. Wir sind Teil seiner Geschichte und nicht andersrum. Wir müssen nicht alles zu Ende bringen, nicht alles kontrollieren. Gott schreibt seine Geschichte mit Souveränität, Gnade und Weisheit. Und diese drei Lektionen sind auch eine Einladung an uns. Eine Einladung, unsere Perspektive auf unseren Dienst im Reich Gottes radikal zu verändern. Und das geschieht in der Begegnung mit dem dreieinigen Gott. Und diese Begegnung ist dann ganz besonders wichtig, wenn wir in unserem Dienst mit Widerstand, Frustration und Erschöpfung zu kämpfen haben. In seiner Gegenwart werden wir versorgt, wir bekommen geistliche Klarheit und Korrektur und werden dann neu beauftragt. Amen.